Willkommen zum Next Chapter Podcast von Ex Libris. Autorinnen, Autoren und Bookfluencerinnen lesen aus ihren eigenen Werken oder aus Geschichten vor, die sie lieben und sprechen im Interview über ihre Bücher, sich selbst und das Leben. Exil Taliban. Schon mal gehört? Nein, aber deswegen lieben wir ja auch Frank Baumann. Wir lieben ihn auch dafür, dass er Biografien über seine Freunde schreibt und dabei ihre Wünsche nach Diskretion bei der Erörterung gewisser Situationen vermissen lässt, auch auf konkrete Bitte hin. Er ist und bleibt Entertainer. Und wir sind die Profiteure davon. Karma ist das Buch über seine Zeit in Kathmandu bei seinem guten Freund und Reiseguru André Lüthi. Im anschließenden Gespräch mit Jan van Ditzhuizen sprechen die beiden außerdem über das erste Schmusen, den Unsinn von Exil und die verblüffenden Parallelen zwischen abgehalfterten Jazzmusikern und Franks Freund André.
Das ist ein ziemlich geiles Buch, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich eine der unterhaltendsten, originellsten und am raffiniertesten geschriebenen Biografien, die je in der Schweiz rausgekommen sind. Ich habe es 4 oder 5 Mal gelesen sogar. Ich habe es aber auch selber geschrieben. Ich finde es noch lustig, muss ich ehrlich sagen. Der Bini Huber, Musiker, sagt, Karma ist das Belauschen eines Gesprächs zweier bunter Hunde am Nebentisch eines Restaurants, irgendwo in einer fremden Stadt, wo man zum 7. Mal einen Kaffee bestellt, nur sicherzugehen, dass man keine einzige Randnotiz verpasst. Karma ist ein höchst unterhaltsames Taumeln zwischen Flach-, Hinter- und Tiefsinn, von leichtfüßig bis schwerfällig, bescheiden und eitel, lustig und traurig wie das Leben. Langweilig wie der Buddhismus, hätte ich jetzt so nicht gesagt. Das finde ich jetzt nicht ganz fair, bei einem Buch hineinschreiben, langweilig. Langweilig wie der Buddhismus und Andu Lüthi an schlechten Tagen. Ich habe das Buch genossen, sehr sogar. Nun, das ist eine Biografie über den André Lüthi. Wenn irgendetwas zum Thema Reisen passiert, sieht man da André Lüthi im Fernsehen. Oder in der Zeitung. Er weiss zu allem etwas und ist einfach wahnsinnig sympathisch, wenn er da vor die Kamera tritt. Das Buch fängt schon mal recht spektakulär an. Ich lese auch nicht viel vor daraus. So gut ist es auch wieder nicht. So, der bekannte Unternehmer, dessen Hinterbacken aus dem Swimmingpool, ich meine, das ist doch ein Anfang. Der bekannte Unternehmer, dessen Hinterbacken, eigentlich wollte ich sagen, nackte Hinterbacken, aber das hat er nicht wollen. Aber es ist tatsächlich so gewesen, er hat keine Hosen angehabt, darf ich aber öffentlich nicht sagen. Der bekannte Unternehmer, dessen nackte Hinterbacken aus dem Swimmingpool des Hotel Bella Rosa lugen, hat eine schwere Gehirnerschütterung und ist bewusstlos. Nachdem er eine halbe Ewigkeit lang mit dem Gesicht nach unten im Wasser getrieben ist, realisieren die Anwesenden, dass nun tatsächlich Mathé am letzten ist und es um Leben und Tod geht. Doch das kommt nicht ins Buch, lamentiert André Lüthi. Auch das mit den geschniegelten Excel-Talibanen von der HSG und ähnlichen Kaderschmieden dürfen so auf keinen Fall rein. Das mit den Ex-Partnerinnen, und von denen hat er einige, nicht. Nicht das mit dem Bundesrat, dem er den Rücken eincremen musste, und das Bild mit der nordkoreanischen Soldatin sowieso nicht. Vergiss es, viel zu heikel, schon aus diplomatischen Gründen. Und das mit der bildhübschen Tochter der Miss Thailand, bist du wahnsinnig. Überhaupt dürfen keine privaten Details in dieser Biografie drinstehen, das interessiere sowieso niemanden. Falsch. Falsch. Ich habe dann schon gekämpft dafür, dass gewisse Sachen drin sind, aber es ist nicht einfach. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, wo ich so mit dem Protagonisten musste catchen und leiden. Und das muss jetzt einfach auch mal gesagt sein. Wenn nicht, das kannst du nicht machen. Weißt du, wenn es jemand liest und so. Und dann hat er mal irgendwie in der Schule einen Lehrer gehabt. Und mir hat er gesagt, weißt, der Lehrer, der ist ein rabiater sich. Weißt, früher hast du noch ein paar Gründe bekommen, wenn du einen Fehler gemacht hast. Aber Krawumme, so war der. Oder mit einem Lineal auf die Fingerruhe gehauen. Dann habe ich das alles geschrieben. Ich habe es ein bisschen abgeschwächt, weil ich habe gefunden, ja, kannst du jetzt den Mann auch nicht so darstellen. Ich habe geschrieben, der war sehr streng und konsequent. Er sagte, nein, das kann ich nicht machen. Der lebt noch. Und wenn ihr das seht, der dreht den durch. Ich habe gesagt, also gut, was soll ich denn schreiben? Dann sagt er, ja, schreib einfach, Lehrer sowieso, war sehr nett, aber auch streng. Andu, ganz etwas anderes. Also so ist das Buch. Tut mir leid, Andu, wärst du da angekommen, könntest du sagen, wie du es erlebt hast. Ich sage es, wie ich es erlebt habe, es war ein Marter. So, wenn Andu mit leuchtenden Augen fabuliert und sein Leben Revue passieren lässt und anhand der über 135.000 Fotos, ich buchstabiere nochmal, 135.000 Fotos, worauf sie im Handy hat, seinen Weg vom Bäckerlehrling zum Gesicht und Präsidenten des viertgrößten Reiseanbieters des Landes aufzeigt, staunt man, welche illustren Persönlichkeiten er wann und wo begegnet ist und in wie vielen spektakulären Situationen er auf allen Kontinenten herumturnte. Unweigerlich verliert man das Gefühl über Raum und Zeit und wird zum Weggefährten dieses rastlosen Entdeckers, der auch mit seinen 64 Jahren noch immer ein begeisterter, unaufhaltsamer und sehr umtriebiger Globetrotter ist. Ich erkannte jedoch schnell, wer mit André Lüthi reist, braucht Geduld. Immer wieder wird er von wildfremden Menschen angesprochen. Sie sind doch der Globetrotter, nicht? Ich habe gerade etwas über Sie in der Zeitung gelesen. Oder ganz einfach, darf ich rasch ein Selfie mit dir machen? Oder auch, hallo Andu, weißt du noch damals bei diesem Vortrag? Die reisefiebrige Frau, die Andu am Flughafen Zürich in der Sky Metro anspricht, kann er in seinem riesigen Gedächtnis beim besten Willen nirgends finden. Wir sind auf dem Weg auf die Malediven, sagt sie. Mein Schatz ist drum ein leidenschaftlicher Taucher. Auf unserem gemeinsamen Weg zum Doc E erklärt sie uns alles im Detail und zeigt auf ihren Mann, der in bevorstehenden Unterwassererlebnissen vertieft neben ihr steht. Aber ich selbst lese lieber. Oder dann schnorchle ich ein bisschen. Oh, da hat dein Mann aber Glück mit dir. Schnorcheln ist doch viel sympathischer als Schnarcheln. Ja, André Lüthi ist ein Charmeur und jede Frau, die er trifft, hat das Gefühl, er will sie heiraten. Und er ist wirklich ein Sympath, aber eine verdammte Nervensage, wie sie immer sagen, hey, das kommt ja nicht ins Buch. Das ist auch der Satz, der meist in dem Buch in der Vorkunft, nein, das kommt ja nicht ins Buch. Wir waren in Kathmandu miteinander, weil er hat mir sein Kathmandu zeigen wollte, wo er schon die 50 Mal war. Und er hat dann gefunden, ja, wenn wir schon in Kathmandu sind, dann tun wir es doch ein bisschen anschauen, fahren wir mit dem TÜV ein bisschen umeinander und so. Und ich dachte, ja, TÜV fahren bin ich früher auch. Da kommt so ein TÜV mit ABS etc. Falsch. Es war ein Royal Enfield. Etwa, ich würde sagen, Jahrgang 67. Mit so einem einzelnen Sattel und auch nur einem Zylinder. Kein ABS, nichts, nada. Und mit diesen Maschinen sind wir losgefahren. Jetzt, wie fährt man in Kathmandu im Strassenverkehr? Man muss sich das so vorstellen, Kathmandu ist eigentlich, oder überhaupt ganz Nepal, ist eigentlich wie Neapel. Der Unterschied ist einfach, dass man in Neapel links blinkt und rechts abbiegt und in Nepal gar nicht blinkt. Man blinkt nicht, biegt einfach quer über das ganze Zeug ab. Es ist meistens 4-5-spurig. Es hat aber gar keine Spur. Es fahren einfach überall Auto und TÜV und so. Und die ganze Zeit wie ein Coup, und zwar nicht zum Sagen, dass man irgendetwas falsch macht, sondern zum Sagen, Achtung, ich komme. Und bei so vielen TÜV und Auto kommt immer irgendjemand. Also man ist permanent, hat man das Gefühl, jetzt wird man gerade abgeschossen, aber man kommt eigentlich recht gut über die Piste, weil man fährt ja auch nicht schnell. Wir sind dann also über Land gefahren und zum Teil, das sind ja dann Strassen, kann man dem nicht sagen, das sind wieder in der Schweiz, wäre das eine Art Wanderweg, schlecht markierte Wanderweg. Und dann ist dann, da geht es drauf und da geht es drauf. Und man denkt dann einfach nur, Husten ist jetzt keine gute Idee. Wir versuchen jetzt einfach mal gerade auszufahren und ans Ziel zu kommen. Und am Ziel war es dann meistens so, dass wir uns natürlich haben müssen ein bisschen beruhigen von diesen Strapazen. Wir haben dann recht viel Wein konsumiert. Der Andu immer noch wieder Whisky zwischendurch. Und so ist das Buch entstanden. Und wenn man das Buch liest, dann wird man denken, aha, so sind die unterwegs gewesen. Ich tue es auch immer im Detail beschreiben, also es ist nicht versteckt so. Ich tue es immer beschreiben, aber es ist schon ein Gespräch zwischen zwei Freunden. Es ist politisch absolut unkorrekt. Es kommt das Wort Indianer vor in dem schlimmen Buch rein. Weil er hat als Kind immer mit Indianerfiguren gespielt. Und dann habe ich natürlich dann wieder von anderen Seiten gehört, du musst sagen American Native. Aber welches Kind sagt, ich habe mit American Native Figuren gespielt? Nun gut, also es ist relativ straight, das Buch. Ich könnte noch etwas vorlesen. Ah, wir sind mit dem Kami unterwegs. Der Kami ist eigentlich sein bester Freund. Der hat ein Reisebüro in Nepal und das heisst Matterhorn Travel. Und er hat uns so durch die Gegend geführt mit dem TÜV, oder? Jetzt, wir sind also auf dem Highway to Hell gsi, wo wirklich Highway to Hell heisst. Kami entschließt sich, einen uralten, hustenden Tata-Bus zu überholen. Ando und ich folgen ihm. Auf der Höhe des Auspuffs des klapprigen Fahrzeuges realisiere ich, dass uns ein Lastwagen entgegenkommt. Oh, es könnte eng werden. Als dieser seinerseits von einem Bus überholt wird, schließt sich der schmale Überholspalt zwischen den drei Fahrzeugen, also zwischen unserem Bus, dem Lastwagen und dem Bus, der entgegenkommt. Schließt sich der Überholspalt zwischen den drei Fahrzeugen, als ob eine riesige Lifttüre zugeht. Und exakt durch diesen Spalt zwängt sich nun auch noch den entgegenkommenden Lastwagen plus den Lastwagen überholenden Bus überholendes mit einer mehrköpfigen Familie überladenes Moped. Während die schönsten Momente meines Lebens noch einmal durch mein Gehirn schießen, schließe ich ab. Und prompt wird mir schwarz vor Augen. Das war's. Alles steht still. Ende. Am Anfang war das Licht. Sonnenstrahlen kitzelten an meiner Nase und ich realisiere, dass die plötzliche Dunkelheit nicht etwa vom Jen, sondern vielmehr vom Diesseits herrührt, wo der Busfahrer, den ich gerade zu überholen im Begriff war, angesichts der drohenden Gefahr geistesgegenwärtig einen Gang runtergeschaltet hat, wobei eine gigantische schwarze Dieselrauchwolke aus dem Auspuff ausgestoßen wurde, die mich verschluckte. Die Fahrten sind recht spektakulär gewesen. Und die Gespräche, die wir hatten, auch, der Andu Lüthi, ich nenne ihn ja eigentlich Katmandu, der Andu Lüthi erzählt viel, wie er seine Firma aufgebaut hat. Er erzählt, wie er sie führt. Er redet von Overtourism, das ist ein ganz grosses Thema, das natürlich die Reisebranche extrem beschäftigt. Und er regt sich auch immer wieder köstlich über die Excel-Talibanen von der HSG auf, hat dann auch so tolle Beispiele, woran man erkennt, dass die von denen kommen. Also, wenn jetzt jemand gerade mit Leuten von HSG zu tun hat, aber auch mit Politikern, der wird das berühmte SAPTA sofort können erkennen. Also SAPTA, das heisst souveränes Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Dann mal achten, wie oft das in der Politik passiert. Man schaut Tagesschau und denkt, was ist jetzt das für ein Vollpfosten, der uns da etwas erklärt. Er hat selber keine Ahnung, aber tut so, wie wenn es total im Griff hätte. SAPTA erklärt und hat auch immer wieder Beispiel, zum Beispiel in einem Managementkurs, wieder bei Mittag, tut der Coach dann sagen, ja, jetzt gehen wir raus in der Mittagspause und dann mal schauen, wie hoch der Fahnenmast da ist vor unserem Hauptsitz. Und wenn ihr das habt, kommen wir wieder rein und dann tun wir mal den Weg, wie wir das gemacht haben, analysieren. Gut, die haben alles Mögliche probiert. Sie haben Stühle angestellt, um auf den Fahnenmast raufzukommen. Der war recht hoch. Sie haben Tisch und Stuhl und auf den Tisch mit Stuhl haben nochmal einen Stuhl draufgestellt. Und sie haben das einfach nicht messen, weil so hoch oben war die Fahne. Und sind alles Leute von der HSG gewesen. Ja, dann ist ein Schreiner vorbeigekommen. Der sieht den Fahnenmast und sieht, was die da machen. Was ist denn euer Problem? Ja, wir wissen, wie lang der Fahnenmast ist. Wie hoch das er ist. Und dann sagt er, oh, das ist ja ganz einfach. Nimmt den Fahnenmast raus, legt ihn am Boden, misst ihn ab. Und sagt, 3,80 Meter. Und so geht er weg. Und dann sagt der eine Manager zum anderen, weißt du, das ist eben genau der Grund, warum wir keine Handwerker bei uns einstellen. Verstehst du? Du willst die Höhe wissen und er gibt dir die Länge als Resultat. Und das einige Beispiel hat es einige in dem Buch. Ich würde es nicht lesen, glaube ich. Es ist so eine Mischung aus Ernst und Klamauk. Oder wie der Bühne das gesagt hat, viele philosophische Sachen auch drin. Aber es ist wirklich das Beobachten von zwei Männern. Und interessanterweise haben sehr viele Frauen das Buch gelesen. Das hat mich eigentlich erstaunt. Ich dachte, ja, Frauen lesen so ein Roadmovie, nicht so. Es ist ein Dialog. Es ist eigentlich gar kein richtiges Buch. Es ist eigentlich ein Dialog. Zwei Männer, die miteinander reden. Und manchmal denkst du, Jesus Gott, das sind schon ein bisschen, jetzt sind sie also schon ein bisschen alt und weiss, was die da rauslassen. Und dann wird man gar wieder entschädigt, weil es wieder eine lustige Stelle kommt. So, am Abend sind wir dann mal vom Kami zur Sicherheit zum Nachtessen eingeladen worden. In sein Haus, das war eine total grosse Ehre, oder? Und in der gemütlichen, mit Holz ausgekleideten Stube gibt es zuerst einmal etwas zu trinken. Wir haben die Wahl zwischen Wasser, mit und ohne. Tee, Rotwein oder Weißwein, konventionellem Bier oder selbstgebrautem traditionellem tibetischen Bier, Chang. Chang sei gesund und heile Erkältungen, Fieber und allergische Entzündungen der Nasenschleimhaut, erklärt uns Kami. Und meint dann, er überlasse es uns, ob wir es heiß oder kalt genießen wollen. Während die einheimischen Gäste am 2018er Château d'Ozières 76% Sire und 24% Mourvèdre, falls euch interessiert. Falls ihr also daran nippen, entscheiden wir uns anstandshalber fürs offensichtlich extra für uns fabrizierte Nationalgetränk der Tibeter. Und zwar in beiden Versionen, heiß und kalt. Was sich als fataler Fehler herausstellt. Beim sogenannten Bier handelt es sich nämlich um eine tollkühne, während einer langen Woche vergorene Mischung aus Reis, halbfermentierten Hirsekörnern, Gerste, Ingwer, Alkohol, ranziger Milch und einem völlig überflüssigen rohen Ei. Und Azonitum, hierzulande bekannt als Eisenhut, jenes Kraus, das 2005 in Deutschland zur Giftpflanze des Jahres gewählt wurde. Das hat es auch noch drin. Es liegt also auf der Hand, dass die Verwendung dieses Zusatzstoffes beim Bierbrauen immer auch mit der Gefahr einer tödlichen Vergiftung verbunden ist. Kami meint, wir bräuchten uns keine Sorgen zu machen, die vorliegende Köstlichkeit sei ein erfrischender Genuss. Wir haben das getrunken. Und ich muss sagen, es war eine Nahtoderfahrung. Das hast du wirklich fast nicht runtergebracht. Aber die anderen Tibeter haben wirklich Bordeaux gesoffen. Und mir das wahnsinnige Bier.
Geschichten, die wir in deinem Buch «Karma» nachlesen. Herzlichen Dank, Frank. Ich bin mir sicher, es werden nachher noch einige Fragen aus dem Chat kommen.
Die müssen das Buch kaufen.
Ja,
im Buch sind alle, nein, im Buch sind alle Fragen beantwortet.
Ja, aber im Buch gibt es keinen Live-Chat mit dir, da gibt es nur da. Deswegen werden sie wahrscheinlich jetzt kommen. Ich steige steil ein. Du hast erzählt, also du bist in ein abenteuerliches Land, du bist gerade fahren. Wir haben euch über Indianer unterhalten, über Rennfahrer, Joe Siffer zum Beispiel. Wir haben euch über Gedanken gemacht, über den Sinn des Lebens. Ist mit 67 nicht irgendein aus der Midlife-Crisis draussen, Frank?
Ich habe keine TÜV mehr. Meine Frau hat die alle verkauft. Ich habe keine TÜV mehr. Dafür habe ich nur eine Frau. Ja. Die Midlife-Crisis ist an mir vorbei. Aber beim Ende müssen wir mal nachschauen.
Ist es so? Weißt du, was ist er? Drei Jahre? Also er ist gesagt.
Ja, und der fährt TÜV und tut Mountainbiken wie ein Wahnsinniger. Aber jetzt hat er die Schulter kaputt. Also gibt er vielleicht dann ein bisschen Ruhe.
Ja.
Dafür ist er originell.
Gut, du auch. Ja. Erzähl uns ein mehr über den Andu. Und vor allem, was hat er aus einem Frank Baumann rauskützeln können?
Ja, also eigentlich war es ja meine Aufgabe, aus ihm etwas rauszukützeln. Aber im Gespräch war es tatsächlich so, dass wir über völlig private Sachen geredet haben. Also über die erste Freundin von ihm. Er hat gesagt, komm nicht ins Buch.
Ist es im Buch?
Ist im Buch, ja. Aber es ist nur das erste Schmusen. Das ist irgendwo im Bahnhof bei der Schliessfach. Aber der erste Sex, das hat er nicht drin haben,
ja.
Weil die Frau gibt es ja noch. Und wie stich sie da? Dann gesagt, du, sorry mal, das ist ja 30, 40 Jahre her. Nein, das möchte er nicht, das ist sehr korrekt. Ja, wir haben ganz viele so private Sachen aus. Du hast viel über Familie, über Kinder geredet. Und tatsächlich ist ganz vieles nicht im Buch. Ist aber gar nicht nötig.
Ja.
Ich finde, man muss ja nicht, wenn man eine Biografie schreibt, alles ausbreiten und öffentlich machen. Es lange, wenn man die Figur spürt, den Mensch spürt. Ich glaube, das ist recht gut gelungen.
Also eigentlich sind es zwei Biografien. Ist fast schon eine kombinierte Biografie.
Will ich so viel reden?
Hat er es gegengelesen? Also weiss
ja, es ist so. Also er hat schon ganz viel den Auftrag gehabt, gegenzulesen. Ja, es ist alles gut. Mhm. Gut, dann nachher 3 Wochen später sagt er, kann ich es nochmal lesen? Kannst du es nochmal lesen? Ja, ich habe jetzt mit einer Ex-Freundin geredet. Also die und die Stelle dürfen nicht rein, weil man könnte Rückschlüsse ziehen auf sie. Dann nehmen wir es wieder raus. Aber sonst ist alles gut. Dann nachher wieder später. Du, lass mal, kann man das nicht rausreden? Dann sage ich, hast du nicht gelesen? Mal, like, alles. Er hat nie gelesen. Dann hat er ganz am Schluss hat er sie gelesen. Hat doch keine Zeit gehabt. Aber ist er, glaube ich, auch recht glücklich jetzt.
Ja.
Und es ist auch nicht einfach mit mir, oder? Er hat wirklich dick einstecken.
Ja, gut, aber ich glaube, wenn man sich dich ins Haus holt, man hat eine Ahnung, was man sich ins Haus holt.
Nein, das hat er gewusst. Das hat er gewusst. Und das ist aber noch schwierig, oder? Wenn man eng befreundet ist, da gibt es ja ganz viele Geschichten, die so intern ablaufen,
ja.
Weißt, wo nur wir zwei jetzt kennen. Und dort muss man manchmal sich gegenseitig schützen und dann sagen, du, nein, lass das dem jetzt lieber so nicht ins Buch.
Ich habe mal einen guten Spruch gehört von einem Freund. Und er hat gesagt, er verliert lieber einen guten Joke. Er verliert lieber einen guten Freund als einen guten Joke. Wie ist es da? Wie sehr belastet hat das Buch eure Freundschaft?
Ich muss ja an die Geschichte denken. Ist das echt richtig, die Überlegung? Lieber einen Freund verlieren, wie einen guten Witz.
Ein guter Freund als ein guter Joke, das hat er mir mal gesagt. Aber gut, in dem Fall scheint das eher kein Thema zu sein.
Sorry, wenn ich nachfasse. Weil der Gedanke ist ja spannend.
Nein, ich glaube, er ist wie ein Mensch gewesen. Er hat gerne einen Witz erzählt. Item. Ich bin ganz oft über den Begriff vom Excel-Taliban gestolpert.
Ja.
Und ich muss sagen, er gefällt mir. Wird das hier noch ein bisschen mehr ausgedeutscht? Woher das genau kommt?
Ja, er hält sich sehr darüber auf und es wird ausgedeutscht, dass viele Leute, die unsicher sind, einfach mit Tabellen kommen. Immer Tabellen. Und viel zu wenig aus dem Buch raus machen, oder? Und ich glaube, das ist natürlich eine Qualität, die man hat, wenn man älter wird. Dass man viel Erfahrung hat und kann sagen, du, ich mache jetzt auch so, wie ich das richtig fühle. Früher hat es Patrons gegeben und die Patrons haben gesagt, so machen wir das. So tun wir von mir aus, was ich als Ballischuhe mache oder Revox-Tonbandgerät, was es früher gab. Und in dieser SEO-Kultur, wo jeder einfach einen falschen Mann hat, wenn es nicht geht, dann spickt er halt raus. Dort tut man natürlich so lange wie möglich versuchen zu sagen, ja, ich habe die Tabellen gemacht und so sieht es aus. Man braucht mir nicht kein Herzblut oder weniger Herzblut, als er hat. Und er macht das natürlich als einer, der als Bäcker gestartet hat, macht er extrem viel aus dem Buch raus.
Ja. Warum hat ihn nach Neapel verschlagen? Entschuldigung, nach Nepal.
Nepal. Ja, er hat. Oh, das ist jetzt ganz schwierig. Er ist ja ein Reiseunternehmer und Abenteurer. Und er ist ganz früh in Sri Lanka gegangen, macht er heute auch noch, wo man nicht so hineinreisen kann.
Ja.
Und er ist auf einer von seinen ersten Reisen mit seiner damaligen Freundin auf Nepal und ist dann dort hängen geblieben. Hat sehr viele nette Leute kennengelernt, Freunde gefunden. Und ist eng verbunden mit einem Kinderheim, das er unterstützt, das auch in Kathmandu ist. Er ist einfach dort hängen geblieben. Und ist natürlich dann dort, wo das Erdbeben passiert ist, ist er sofort in den Flieger gekommen, schauen, wie man helfen kann. Oder?
Ja.
Ja.
Und kein Excel wahrscheinlich, oder weniger Excel.
Nein,
in
ich weiß gar nicht, wie Excel.
Ich kann
nicht mal richtig ein Mail rein tun, ohne dass es eine Katastrophe auslöst und ein Spamfilter überfüllt.
Ja.
Nein, ich ist jetzt ein bisschen böse gehört. Logisch hat er auf seinem Niveau auch, schafft er auch mit Excel-Tabellen und so, aber es ist eine Metapher dafür,
ja,
dass man nicht den Mut hat, aus dem hohlen Buch zu entscheiden und zu sagen, so machen wir es, oder? Es gibt ein schönes Beispiel vom aus dem Saxophon-Musikbereich. Charlie Parker, wunderbarer Jazzmusiker, schwer Drogen konsumiert, ist am Morgen zugeballert heimgekommen, in der frühen Morgenstunde, hat Probleme mit seiner Frau oder den Frauen, ist auch übergriffig und gewalttätig gewesen, weiss der Geier was alles. Ja, dass der anders Saxophon spielt, wie ein herkömmlicher, hervorragender Saxophonist, jetzt in den Schweizer Saxophonist, das ist ja klar, weil der lebt es auch anders, oder? Und da gibt es einen Spruch von ihm, der sagt, if you don't live it, it won't come out of your horn. Und
ja,
der Endo macht das wirklich, er lebt das und darum ist das auch so erfolgreich, was er macht.
Ja.
Das schneiden wir aber nachher raus, sonst ist es viel zu positiv.
Aber, was du gesagt hast, also if you don't live it, it won't come out of your horn, richtig?
Ja.
Aber das würde ich eigentlich auch so etwas nehmen, wo dich recht gut.
Ja, ja, klar. Also ich mache das auch so.
Ja.
Ich mache das auch so. Ich mache nur das, was ich Freude daran habe.
Ja.
Und sonst lasse ich es gerade sein. Und, aber das ist ein Privileg, oder? Und ich war immer selbstständig und habe auch können machen, was ich wollte. Das ist schon etwas anderes, als wenn du in einem grossen Unternehmen bist, eingebunden und musst das machen, was andere wollen. Das ist ja ein grosses Problem vom Fernsehen auch.
Ja.
Dass die Leute eigentlich nur noch das Programm machen für ihre Kolleginnen und Kollegen und die Vorgesetzten.
Dein Buch heisst Karma. Also das Prinzip von, wenn du dich gut verhaltest, dann kommst du auch wieder geboren zurück in einem guten in einer guten Position. Oder ist das
wird bei mir nicht der Fall sein.
Weil das war nämlich die nächste Frage. Wenn du jetzt sterben würdest, also was kämpfst du retour?
Ich bin jetzt schon mal als indische Tempeltänzerin unterwegs gewesen und bin jetzt hier gelandet. Aber ich glaube jetzt nicht so direkt daran, dass es weitergeht. Ja. Ich bin offen, wenn es weitergeht, okay. Aber es ist auch gut, wenn du mal genug ist.
Ja, okay. Es wird auf jeden Fall ein bisschen mit dir hier weitergehen. Das war Frank Baumann mit seinem neuen Buch «Karma». Wir lösen euch gerade noch schnell auf, was die Verlosungsfrage war. Weißt du gerade noch?
Wo ich in der Ferien war?
Genau.
In Costa Rica.
Nein. Kathmandu, Nepal. Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst, Frank Baumann.
Ciao. Merci vielmals.
Das war eine Folge des Next Chapter Podcasts von Ex Libris. Danke, dass du dabei warst. Hör gerne gleich weiter und tauche noch tiefer in die Welt der Geschichten ein. Es gibt weitere spannende Lesungen zu entdecken. Lausche und lass dich inspirieren. Alle Bücher auf exlibris.ch.